so dicht. So dicht war er davor und dann doch nicht. Die Sonne strahlte kräftig vom Himmel. Kein Wölkchen war dort im Blauen zu sehen. Die Mittagshitze, die brachte den Horizont zum Flimmern und der Wagen, der sich auf dieser staubigen Straße fortbewegte, der zog eine riesengroße Staubwolke hinter sich her. Es war ein luxuriöses Fahrzeug, ein vornehmer Wagen, gezogen von 4 Pferden. Das Dach bot ein wenig Schatten und die Klimaanlage, die bestand so aus einem Diener, der hinten saß und mit so einem großen Palmwedel Luft zufächelte. An dem Wagen konnte man sehen, dass er offenbar ziemlich selten auf dieser Straße unterwegs war. Er trug das Wappen der Königin von Äthiopien. Und in dem Wagen saß ein Schwarzer, ein bedeutender Mann dieser Königin, deren Titel Kandake war. Wie ein Pharao eben Pharao heißt oder ein Kaiser Kaiser, so war der Titel dieser Königin Kandake. Und dieser Mann saß in diesem gut gepolsterten Wagen und er las in einem Buch oder besser gesagt in einer Schriftrolle, weil Bücher gab es damals hier noch nicht. Und immer wieder legte er frustriert diese Schriftrolle beiseite, machte ein ganz unglückliches Gesicht und schüttelte den Kopf. Er seufzte: Jetzt habe ich eine so weite Reise unternommen, um mehr von diesem Gott der Juden zu erfahren. Und was habe ich davon? Nichts. Erinnerungen stiegen in ihm hoch. Er erinnerte sich daran, wie er diese Reise geplant hatte, ein halbes Jahr lang. Und dann war es endlich soweit. Fast 3000 Kilometer legte er zurück, bis er endlich am Horizont diese Stadt Jerusalem sah. Das Ziel seiner Träume und Wünsche. Und er bekam dort auch ein Quartier und das war viel luxuriöser, als er sich das vorgestellt hat. Und schon am nächsten Tag ging er in den Tempel und er freute sich auf den Gottesdienst, den er vielleicht gemeinsam mit lieben Menschen dort verbringen könnte. Und er stieg diese Stufen zu dem Tempel hinauf und als er dann in die Halle Salomos hineinging und auf diesen offenen, freien Platz kam, stand dort eine Mauer. Und in regelmäßigen Abständen gab es Durchgänge, aber an jedem Durchgang stand ein großes Schild und darauf war zu lesen: Für Ausländer verboten. Frauen und Männer gingen an ihm vorbei und sie musterten ihn. Ja, er war ja auch ein Unikum, so ein vornehmer Anzug. So jemand sah man nicht alle Tage. Aber er war enttäuscht. Endlich am Ziel. Und dennoch sollte jetzt so kurz davor Schluss für ihn sein. Er lief die ganze Mauer entlang und hoffte, irgendeinen Durchgang zu finden ohne dieses Schild, aber vergeblich. An jedem Durchgang war klipp und klar zu lesen: Für Ausländer verboten. Die Männer und Frauen, die Juden waren, die durften hindurchgehen, aber er musste draußen bleiben. So dicht war er davor. Und dann doch nicht. Irgendjemand gab ihm den Tipp, rüber zum Ölberg zu gehen. Und dort auf dem Gipfel angekommen, setzte er sich hin und schaute hinüber zu diesem Tempel. Er sah dieses Gebäude aus weißem Marmor mit Gold verkleidet und es strahlte in der Sonne. Und er saß lange dort und schaute dorthin, wo er eigentlich sein wollte, mit gemischten Gefühlen. Einerseits fasziniert von dieser Schönheit dieses Anblicks und andererseits tief traurig, denn er dachte, da wollte ich doch hin, da wollte ich doch diesem Gott begegnen. Und nun war er wieder auf der Heimreise. Zum Glück spielte Geld für ihn keine Rolle, deswegen kaufte er sich einige teure Schriftrollen, weil seine Reise war lang und er dachte sich, mit meinen guten Hebräischkenntnissen werde ich darin lesen können und vielleicht kann ich auf diese Art und Weise mehr von diesem Gott der Juden erfahren. Und so plagte er sich nun stundenlang mit diesem einen Text. In Äthiopien, das wusste er, da würde er niemanden finden, der ihm helfen könnte, der ihm diesen Text auslegen könnte. Die ganze Reise, die ganze Beschwernis umsonst, schlechte Laune stieg in ihm auf. Er nahm die Rolle wieder in die Hand, er hob sie hoch, er begann zu lesen und ließ sie wieder sinken. Die einzelnen Worte, die konnte er verstehen, die konnte er übersetzen, aber der Sinn des Ganzen, der erschloss sich ihm einfach nicht. Was war der Sinn des Ganzen? Und er schaute zum Himmel und sagte, lieber Gott, wenn du gnädig bist mit so einem Ausländer wie mir, dann schenk mir doch bitte eine Erkenntnis. Und er las den Text, den wir auch heute in unseren Bibeln finden können, in Jesaja 53 in den Versen 7 und 8. Die las er erneut laut vor sich hin, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Diesen Satz hatte er nun schon unzählige Male gelesen, aber er kam einfach damit nicht zurecht. Was bedeutet das? Er nahm die Schriftrolle wieder in die Hand, fing wieder an zu lesen und plötzlich bemerkte er, dass daneben seinem Wagen ein Mann läuft. Und der begrüßt ihn auch noch freundlich, sagt, hallo, verstehst du, was du da liest? Kommst du mit dem, was du da liest, zurecht? Keine Ahnung, wie soll ich? Ich verstehe kein Wort. Und er lässt den Wagen anhalten und fragt den, der da gerade erschienen ist, kannst du mir vielleicht helfen? Ja, das kann ich, kann dir helfen. Jetzt bin ich aber neugierig, antwortet der Minister. Seine schlechte Laune scheint verflogen. Er lässt den Mann einsteigen und der stellt sich vor und sagt, ich heiße Philippus. Und du kannst mir erzählen, was es mit diesem Lamm auf sich hat, was das bedeutet? Und Philippus beginnt zu erzählen. Er erzählt von den vielen Opfern, die sie viele, viele Jahrhunderte getan haben. Diese Lämmer, die geschlachtet wurden. Und dann erzählt er von Jesus. Er erzählt auch von Johannes, der da sagt, dies ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Er erzählt von diesem Jesus, wie der mit den Menschen umgegangen ist. Mit Menschen, um die sie, die Juden, immer einen großen Bogen gemacht haben. Menschen, die krank gewesen sind, Behinderte, Ausländer, Zöllner, auf die ist Jesus zugegangen. Mit ihnen hat er geredet, ihnen hat er geholfen. Er hat sie gesund gemacht und er hat jedem Einzelnen versichert, wie sehr Gott diesen liebt. Und der Minister horcht auf und sagt, erzähl mir weiter, dieser Mann interessiert mich. Und für sich denkt er, mir geht es doch genauso, ob dieser Jesus auch mit mir gesprochen hätte und mich froh gemacht hätte. Und Philippus erzählt weiter. Und dann kam dieser Tag, an dem dieser Jesus gefangen genommen wurde. Man hat ihn geschlagen, man hat ihn gefoltert und schließlich ans Kreuz genagelt. Entsetzt schaut der Finanzminister den Philippus an. Und dann? Dann war alles vorbei? Nein, sagt Philippus. Für uns fühlt es sich im ersten Moment tatsächlich so an, aber nach 2 Tagen ist dieser Jesus wieder auferstanden. Auferstanden? Was heißt denn auferstanden? Er war nicht mehr tot, sondern er war wieder lebendig. Und er kam dann zu uns und er hat uns Mut gemacht. Er hat gesagt, all das, was ich euch immer gesagt habe, das gilt noch immer. Erzählt es weiter. Und dann hat er sich von uns verabschiedet und wir waren ziemlich ängstlich in dieser Zeit. Wir hatten Angst vor den Pharisäern und wir hatten Angst vor den Römern, dass uns irgendjemand verrät, dass wir auch gefangen genommen werden, dass es uns vielleicht genauso ergeht wie ihm. Und dann kam dieser Tag, da passiert etwas Großartiges. Da hat uns Gott seinen guten Geist geschickt. Das war so wie so ein Brausen in der Luft. Und über unseren Köpfen, da war das wie Feuer. Mit einem Mal war alle Angst davon und wir sind hinausgegangen. Und wir haben mit den Menschen geredet. Die ganze Stadt war voll von Menschen aus nah und fern. Und wir konnten ihnen von den guten Taten Gottes erzählen, dass er sie liebt und sie waren alle begeistert. Ach, sagt der Finanzminister, wie schade, da bin ich wohl zu spät gekommen. Ach, wäre ich doch bloß früher losgefahren. Ich wäre so gerne auch dabei gewesen. Das ist gar nicht so schlimm, sagt Philippus, weil überall, wo wir hingehen, erzählen wir ja von diesem Jesus und die Menschen nehmen das an. Sie wollen auch vertrauen, dass Gott uns Menschen liebt. Sie wollen auch glauben, dass der auferstandene Jesus bei uns ist, egal wo wir sind. Jetzt ist der Minister ganz aufgeregt und sagt, ja genau, das ist das, was ich immer gesucht habe. Ich möchte auch zu diesem Gott gehören, der immer bei mir ist und der die Liebe ist. Doch dann wird er traurig und sagt, aber dieses Fest, das ist doch nun vorüber, oder? Ach, wenn ich doch bloß eher losgefahren wäre. Philippus nickt und erzählt weiter, dann haben wir die Menschen getauft auf den Namen Gottes, den Namen Jesus Christus und den Namen des Heiligen Geistes. Und der Minister unterbricht wieder und fragt, Taufen, was ist denn das schon wieder für ein Wort? Was hat es damit auf sich? Und Philippus erklärt es gerne, wir führen Menschen ins Wasser, wir segnen sie im Namen des allmächtigen Gottes und wir tauchen sie dann unter. Und wenn sie wieder aus dem Wasser hervorkommen, dann beginnt ein neues Leben für sie. Sie dürfen dann Kinder Gottes sein und sie bekommen dann auch den Geist Gottes. Und die Angst soll verschwinden. Alles, was vorher von Gott getrennt hat, soll verschwinden. Man erfährt, dass Gott uns liebt und dass Gott möchte, dass wir diese Liebe weitergeben. Jesus wird wie ein Licht, das das Leben hell macht. Der Finanzminister strahlt. Da habe ich eine Frage. Heißt das, dass auch jetzt noch Menschen zu diesem Jesus kommen können? Ja, das heißt es. Der Minister hält es nicht länger auf dem Platz. Das heißt, auch ich kann mich jetzt taufen lassen? Spürt ihr die Begeisterung dieses Mannes? Guck mal, ruft der Minister, hier fahren wir gerade einem Wasser vorbei. Gibt es irgendetwas, was dagegen spricht, dass ich mich jetzt taufen lasse? Philippus wird still und nachdenklich. Er senkt den Kopf und schweigt längere Zeit. Da brauche ich doch erstmal von dem Priester deiner Religion so eine Bescheinigung, dass du dort aus der Gemeinde ausgetreten bist. Entsetzt schaut ihn der Finanzminister an, er traut seinen Ohren gar nicht. Der Weg nach Äthiopien, der ist so weit. Ich brauche Monate, ehe ich wieder hier sein kann. Und wie weiß ich denn dann, wo ich dich finde? Ich weiß ja nicht mal, wo du wohnst. Ich weiß gar nicht, wo ich dich treffen kann, wo du dann bist, wo du dich aufhältst. Kann man das nicht anders lösen? Na gut, mein Philippus, okay, das können wir vielleicht hinkriegen. Du kannst es ja zurückschicken. Also ich schreibe dir eine Adresse auf und dann schickst du das mir zu. Dann ginge das vielleicht zu machen. Aber da gibt es ja noch was anderes. Ach, ich muss dir doch Taufunterricht geben. Du weißt doch gar nicht, worauf du dich hier einlässt. Ich kann dich doch nicht einfach so taufen hier. Du weißt doch gar nicht, was es alles mit dem Glauben so auf sich hatte. Ach, das ist nicht schlimm. Ich habe eine Menge Bücher, die kann ich alle lesen. Ich bin viel unterwegs, da werde ich die dann alle lesen. Stopp mal, mein Philippus. Mit dem Lesen, das hast du doch gerade selber gemerkt. Du hast gerade zwei Verse gelesen und hast nichts davon verstanden. Du brauchst jemanden, der dir das alles erklären kann. Das geht nicht so einfach. Nun lässt auch der Finanzminister den Kopf hängen. Und Philippus ergänzt und weißt du, da gibt es ja noch was. Ich muss dich ja erstmal dem Gemeinderat vorstellen. Der muss dich ja erstmal kennenlernen. Du kannst nicht einfach hier so getauft werden, da könnte ja jeder kommen. Und der Gemeinderat, der gibt dann eine Empfehlung und dann wirst du der Gemeinde vorgestellt und dann nimmt das so seinen Lauf. Und es gibt dann noch was. Ich rede ja nicht gerne drüber, aber ich glaube, das muss jetzt einfach sein. Sag mal, bist du ein Eunuch? Also so jemand, dem man zeugungsunfähig gemacht hat? Ja, sagt der Kämmerer. Leider, ich wurde nicht danach gefragt. Wenn ich viel zu tun habe, denke ich nicht drüber nach. Aber wenn ich mal Freizeit habe, dann bekümmert mich das schon sehr. Nie ein eigenes Kind auf den Arm wiegen können. Ja, sagt Philippus, da haben wir ein Problem. Im Wort Gottes steht geschrieben, dass ein Eunuch nicht in die Gemeinde kommen darf. Der Finanzminister ist sehr niedergeschlagen. Und wie er sich wieder zu Philippus wenden will, um noch irgendwas zu sagen, noch irgendwas zu fragen, hat Gott diesen schon hinweggenommen. Der hat schon irgendwie seinen nächsten Termin. Der Minister saß noch lange traurig auf seinem Wagen. So dicht war er davor und dann doch nicht. Schließlich gab er dem Kutscher den Befehl, die Pferde wieder weiterlaufen zu lassen, und er zog seine Straße traurig. Er zog seine Straße traurig. Wie geht es euch damit? Der Philippus hat sich doch korrekt verhalten, oder? Aber zum Glück ist die Geschichte ja anders ausgegangen. Das habt ihr schon gemerkt, soweit ihr euch in der Bibel auskennt, und das traue ich euch einfach mal zu. Zum Glück, als sie zu diesem Wasser kamen und sie sahen, dass dieses Wasser tief genug war, und der Finanzminister fragte, kann ich mich jetzt taufen lassen? Gibt es irgendetwas, was dagegen spricht? Da sagte Philippus, oh, wie schön, dass du dazu entschlossen bist. Klar, gerne will ich dich taufen. Und sie stiegen beide aus dem Wagen, sie gingen hinunter in das Wasser und Philippus segnete und taufte diesen Kämmerer. Und als dieser wieder auftauchte, umarmten sich die beiden und in ihren Augen, da war sowohl das Wasser von dem Gewässer als auch Freudentränen, weil sie sich so darüber freuten. Und Philippus sagte, nimm das Zeichen der Taufe mit auf deinen Weg. Was wir zu Pfingsten erlebt haben, das gilt auch dir. Gottes guter Geist ist in dir und mit dir. Du bist nun ein Kind Gottes. Und dann zog er, und dann steht über diesen geschrieben in Apostelgeschichte 8, Vers 39, und er zog seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Und glaubt ihr, dass Gott möchte, dass jeder seine Straße fröhlich zieht? Dass du deine Straße fröhlich ziehst, dass ich das auch darf, dass jeder deiner Geschwister hier seine Straße fröhlich zieht? Die Begebenheit mit dem Finanzminister konnte doch nur so enden, weil Philippus in dieser Situation dem Geist Gottes vertraut hat. Und weil Philippus diesen Jesus Christus kennengelernt hat und dadurch wusste, wie der ist. Und dadurch wusste er auch, wie Gott ist. Ein Gott, der auf Menschen zugeht, der um keinen Menschen, wer es auch ist, einen Bogen macht. Philippus hat sich nicht hinter Geboten oder Verboten versteckt, nicht hinter Bedenken und Vorschriften, sondern Philippus hat gehandelt. Und daraus ist eine große Kirche in Äthiopien entstanden und in vielen weiteren Ländern Afrikas, Tausende, bis heute Millionen, sind durch diese Begebenheit zum Glauben gekommen, bis heute. Jetzt denkst du vielleicht, ist ja gerade nochmal gut gegangen, jetzt klingt das ja alles positiv, aber steht in der Bibel, dass ein Eunuch nicht in die Gemeinde kommen darf, dass dem der Zugang zur Gemeinde verwehrt bleiben soll? Doch, das steht da. Schlagen wir es mal auf. 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2. 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2. Luther formuliert es so, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Es gilt also wirklich, ein Eunuch darf nicht in die Gemeinde kommen. Hat Philippus jetzt also doch etwas falsch gemacht? Nein, hat er nicht. Aber es steht doch in der Bibel, ja, das tut es. Merkt ihr diese Spannung, dass sich das irgendwie gar nicht zu vereinbaren scheint? Wie können wir das auflösen? Eine Antwort dazu finden wir natürlich in der Bibel. Wir sollen ja die Bibel immer mit der Bibel auslegen. Zum Beispiel in Psalm 119, Vers 160. Ich habe hier mal die Elberfelder oder Schlachter-Übersetzung gewählt. Die ähneln sich sehr stark und die sind ja auch sehr nah am Grundtext. Also Psalm 119, Vers 160. Da heißt es kurz und knapp, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das finde ich toll. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Stell dir das mal wie so eine Rechenaufgabe vor. Da stehen ganz viele Wahrheiten so untereinander geschrieben und jetzt stellt sich die Frage, was kommt denn da raus, wenn ich das alles zusammen addiere? Was ist denn die Summe all dieser Wahrheiten? Was steht da unter dem Strich? Was steht da unter dem Strich, wenn ich mich dem ganzen Wort Gottes stelle? Es ist nämlich nicht damit getan, sich irgendwelche Lieblingstexte herauszupicken oder auch irgendwelche schwierigen Texte und alles andere links liegen zu lassen. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Es ist nicht damit getan, sich irgendwelche schwierigen oder unbequemen Texte herauszupicken, picken und dann womöglich jemandem anderen umzuhängen oder ihm das ins Gesicht zu schleudern und dabei alles andere auszublenden, denn die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Mit solch einer Flatterei würden wir auch gar nicht der hebräischen Denke entsprechen, die man als überlappend bezeichnen kann. Anders als ein Westeuropäer, der Dinge immer gerne sehr exakt bezeichnet, also zum Beispiel, wenn der sagt, welcher Grauton zu verwenden ist, wenn irgendwie eine Broschüre gedruckt werden soll, dann kann er ganz genau sagen, irgendwie 73% schwarz. Oder er nennt irgendwie eine Pantone oder eine HKS-Farbe, damit der Drucker genau weiß, wie diese Farbe auszusehen hat. Aber dieses Exakte ist einem Hebräer fremd. Ein Hebräer sagt sozusagen, hier habe ich einen Anteil schwarz und hier habe ich noch einen Anteil schwarz und hier habe ich einen Anteil weiß und aus der Summe des Ganzen entsteht dieser Grauton, der gemeint ist. Ein einzelner Bibelvers, herausgepickt, ohne Kontext, kann dich in die Irre führen, denn dann erwischst du entweder nur schwarz oder nur weiß und dann fehlt dir das wichtige Gegengewicht und du bekommst nichts mit von diesen Nuancen und du triffst auf dieser einseitigen Grundlage womöglich eine Entscheidung und die sind selten gut, so ein vorschnelles Urteil. Deswegen erstarre bitte nie vor einem Christen, der sagt, aber die Bibel sagt doch das, denn der Bibel, genauer dem einzelnen Bibelvers darf grundsätzlich widersprochen werden. Jetzt genieße ich mal für einen Augenblick eure Blicke, die da so mir signalisieren, darf der das? Darf der das behaupten, dass man der Bibel oder dem einzelnen Bibelvers grundsätzlich widersprechen darf? Haben wir dazu ein Beispiel in der Bibel? Ja, natürlich, die Bibel ist voller solcher Beispiele. Die Versuchung Jesu macht doch zum Beispiel klar, dass auch Satan mit Bibelversen operiert. Und wie geht Jesus damit um? Er sagt, wiederum steht geschrieben und er zeigt damit sozusagen das Gegengewicht auf, um halt die Summe wieder ins rechte Licht zu rücken. Mancher Christ, oder als Satan zu Jesus sagt, mach doch dies und das, es steht doch geschrieben, ja, mancher Christ wäre dann vielleicht wirklich von der Zinne des Tempels gesprungen und hätte gesagt, ja, hat er ja eigentlich recht. Das steht ja wirklich in der Bibel, ist ja schließlich Gottes Wort, dann hüpfe ich hier mal runter, weil da steht ja die Verheißung, dass mir nichts geschieht, dass ich halt bewahrt bleibe. Und Jesus, springt er da von der Zinne? Nein, er sagt, wiederum steht geschrieben und bringt damit das Gegengewicht zu dem zitierten Vers und lenkt damit den Blick auf die Summe seines Wortes. Denn es ist nie der einzelne Vers, der die ganze Wahrheit enthält, sondern das tut die Summe seines Wortes. Und ein weiteres Beispiel ist die Bergpredigt. Wie oft sagt Jesus dort, es steht geschrieben, ich aber sage euch. Oder ihr habt gehört, dass ich aber sage euch. Auch dort ist genau diese Mechanik zu finden. Auch da setzt er der Schieflage, die da entstanden ist im Denken der damaligen Menschen, etwas entgegen, um den Grauton wieder klarer zu machen, um die Nuance, um die es geht, klarer zu machen, weil es auf die Summe ankommt. Und damit sind wir neben diesen beiden Aspekten überlappende Gedanken und die Summe deines Wortes schon bei einem dritten sehr wichtigen Thema angekommen. Das wir kennen und verstehen müssen, um die Bibel richtig zu verstehen, und zwar die messianische Erweiterung. Dazu hatten wir mal vor einiger Zeit in unserem Studienheft zum Bibelgespräch ein paar wertvolle Gedanken und drei davon möchte ich mal zitieren. Der erste heißt, Jesus richtet alles auf die Liebe als vollkommene Erfüllung der Forderungen Gottes hinaus. Gleichzeitig positioniert er sich unmissverständlich als neue und höhere Autorität gegenüber den Schriftgelehrten, den Propheten und der Tradition. Jesus legt das Gesetz neu aus und beansprucht damit seine messianische Autorität. Wie verstehen wir das? Jesus zeigt uns den tieferen Sinn. Das, was unter der Oberfläche ist, das, was auf den ersten Blick vielleicht anders schien, in seiner Wirkungszeit hat er die Menschen korrigiert, die sich in der Oberflächlichkeit der Buchstaben verfangen hatten. Und damit wir in die Tiefe gelangen können, gibt er uns ein eindeutiges, ein klares Erkennungszeichen und damit einen Schlüssel in die Hand. Ein Schlüssel, den wir benutzen sollten. Und weißt du, wovon ich gerade spreche, von welchem Erkennungszeichen oder von welchem Schlüssel, den uns Jesus in die Hand gegeben hat? Es ist nicht so schwierig, es ist die Liebe. Lesen wir einen ganz bekannten Text, den könnt ihr auswendig, braucht ihr gar nicht aufschlagen. 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, das wäre schon eine ganze Menge, stell dir das mal vor, du könntest mit Engelszungen reden, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, stell dir auch das wieder vor, was das für ein Fund ist. Alle Geheimnisse Gottes weiß, also wenn ich alle Geheimnisse Gottes weiß, mach dir das mal bewusst, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, ist das wenig oder ist das ein Riesenfund? Aber ich habe keine Liebe, so ist das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, also nicht meinen Zehnten oder mal ein bisschen, was noch über ist, sondern all meinen Besitz den Armen verschenke, ist das wenig? Und für meinen Glauben mein Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Kurz, ohne Liebe ist alles nichts. Jesus fasst alle Gebote im Liebesgebot zusammen, weil das der tiefere Sinn der Gebote ist, die er nicht aufhebt, sondern die er erweitert, deren Motivation er klar macht und die er damit auf den Punkt bringt. Wenn du auf einen Text stößt, der dir hart oder gar lieblos erscheint, ja, auch solche Texte gibt es in der Bibel, dann schau dir mal erstmal den Kontext an. Mach den Fokus ein bisschen größer. Schau den größeren Zusammenhang an, das erleichtert dir die Einordnung. Suche die überlappenden Texte, die auch etwas zu diesem Thema, um das es gerade geht, sich handeln, die ein Gegengewicht zu diesem Extrem, was du da vielleicht gerade gefunden hast, darstellen und in der Summe die Positionen viel deutlicher werden lassen. Und überlege, wie das Ganze mit Liebe zu lösen ist, oder anders formuliert, wie das Ganze im Licht der Liebe aussieht. Mal ein ganz profanes Beispiel dazu aus unserer Zeit, um das zu veranschaulichen. Ganz profan, ich weiß. Stell dir vor, du gehst hier nachher raus, vorne an die Hauptstraße, und da siehst du so ein kleines Kind auf seinem Fahrrad fahren. Ganz fröhlich, im Sonnenschein fährt es da auf seinem kleinen Fahrrad. Und auf einmal kommt ein Mann von hinten, greift das Kind an den Schultern, schmeißt es um, das scheppert auf dem Boden auf, das Kind schlägt sich Blut und stirnblutig, Knie und stirnblutig, fängt an zu heulen und du denkst, was ist denn da los? Da war gerade so eine friedliche Szene, was macht der Mann da mit dem Kind? Machen wir den Fokus ein bisschen größer. Auf einmal siehst du, da rauscht ein LKW vorbei. Und ja, das Kind wäre wahrscheinlich da unter die Räder gekommen. Und auf einmal erkennst du, Mensch, dieser Mann, den kennst du doch und das Kind auch, die hast du doch immer hier auf dem Spielplatz gesehen, wie er stundenlang die Schaukel anstößt oder wie sie stundenlang irgendwelche Burgen bauen. Das ist der Vater von dem Kind. Und auf einmal siehst du, das ist gar nichts Böses, sondern es ist eine Rettungstat. Der Vater liebt sein Kind und will es natürlich retten, dass es dann nicht unter den LKW kommt. Schon bewertest du alles anders. Oder noch ein anderes profanes Beispiel. Da ist ein Mann, der hat ein Messer in der Hand. Und geht auf einen anderen Mann zu und schlitzt den auf. Was passiert denn da? Mach den Fokus wieder größer und du siehst, oh, du bist in einem Krankenhaus, in einem Operationssaal. Es hat alles seine Ordnung. Schon bewertest du es komplett anders. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Wenn du nur einen einzelnen isolierten Text dir anguckst, dann kann es sein, dass du schluckst, weil er dich irgendwie erschüttert, weil er irgendwie gar nicht mit deinem Gottesbild in Einklang zu bringen ist. Mach den Fokus größer, guck nach weiteren Texten in der Bibel und schau, wie die überlappenden Gedanken in der Summe, doch mit Liebe garniert, die Wahrheit mit sich bringen. Zurück zu der Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus dem Morgenland, wie wir immer sagen. Denn dort ist noch ein wesentlicher Aspekt zu finden für alle Fälle, in denen wir nicht so klar sehen können, wo uns trotz dieser Handlungsanweisung noch immer irgendwie der Durchblick fehlt. In Apostelgeschichte 8, Vers 26 wird uns gesagt, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da war der Philippus in dieser Stadt Jerusalem, in der Menschen von nah und fern waren und alle erfüllt waren von Gottes Wort und noch viele darüber hören wollten. Der hatte alle Hände voll zu tun. Und jetzt sagt Gott zu ihm, nicht hier auf dem Marktplatz, wo so viele Tausende sind, die sich für mich interessieren, sondern da in die Wüste, gehe hin. Und wie viele Gründe hätte Philippus aufbringen können, um zu sagen, Mensch, Gott, hast du dir das gut überlegt? Ich werde doch jetzt hier gebraucht, ich habe doch alle Hände voll zu tun, ich komme gar nicht zum Schlafen, weil alle so viel über dich wissen wollen. Was soll ich denn in der Wüste jetzt? Na, aber Gott sieht den größeren Zusammenhang. Und deswegen hat er sich vom Geist leiten lassen. Wie es auch in Vers 29 heißt, da sprach der Heilige Geist zu Philippus, als er nämlich dort angekommen war, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus macht sich also selbst zum Werkzeug. Er hat auf Gott gehört und sich von ihm lenken und leiten lassen, auch wenn sein Verstand vielleicht gerade was ganz anderes signalisiert hat. Und dann hat er aus Liebe gehandelt, im Einklang mit Gott, nicht im Einklang mit jedem Buchstaben, den wir in der Bibel finden können. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und was hat das zum Ergebnis? Dass dieser Finanzminister seine Straße fröhlich zieht. Und nicht nur der Finanzminister soll seine Straße fröhlich ziehen, sondern auch du, auch ich, jeder deiner Geschwister hier und auch die Menschen, mit denen du im Alltag zu tun hast. Jeder soll das erkennen und seine Straße fröhlich ziehen. Und damit das geschehen kann, lass auch du dich vom Geist leiten. Töte niemals mit dem Buchstaben. Schöpfe aus Gottes Wort, aus der Summe des Wortes und aus einer engen Beziehung zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist. Und sei dabei in jedem Fall liebevoll. Warum? Weil das unser Erkennungszeichen ist. In fast jeder Predigt steuere ich auf diesen offensichtlichen Lieblingstext von mir zu, Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander, an eurer Liebe zueinander soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist unser Erkennungszeichen, an dem andere sehen sollen, dass wir zu Gott gehören und wie gut es offenbar ist, zu diesem Gott zu gehören und wie gut dieser Gott ist. Oh, wie liebe ich diesen Satz. Aber leben wir das auch? Ist dieses Erkennungszeichen bei uns deutlich? Erkennen die Leute in euch an eurer Liebe zueinander, dass ihr zu Gott gehört und werden dadurch neugierig auf die Quelle davon? Ich komme ja ganz schön rum in den Gemeinden hier in Norddeutschland und ich sehe und höre viel dabei. Manches davon, das will ich lieber nicht hören und sehen. Anderes dafür umso lieber. In den meisten Fällen spüre ich diese Liebe. Mir geht es gut damit und wenn ich wieder nach Hause fahre, dann fühle ich mich beschenkt und gesegnet. Aber manchmal sehe ich auch etwas, wo es mir schwerfällt, genau das zu erkennen. Und das ist unendlich schade, weil wir werden dann einfach nicht unserem Auftrag gerecht. Wir leben einfach an diesen guten Werken vorbei, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Und das ist dann wie so ein Dorn im Auge. Der mag mini klein sein, aber so ein Dorn im Auge, der ist schon ganz schön penetrant und überlagert alles Gute. Nun bin ich nicht so häufig bei euch, aber ihr selbst, ihr kennt euch gut. Diese Diagnose müsst ihr also selbst anstellen, ob es etwas gibt, was euch davon abhält, dem gerecht zu werden, dass man an eurer Liebe untereinander erkennen kann, dass ihr zu Gott gehört. Was diese Ausstrahlung irgendwie überlagert oder irgendwie verblassen lässt, dir im Weg steht. Wenn dir jetzt etwas einfällt, was für deine Gemeinde hier in Lüneburg, was da typisch ist, dann überlege kurz, wie du die Fortsetzung dieser Praxis, also oder ob die Fortsetzung dieser Praxis wichtiger ist, als dieses Erkennungszeichen hell leuchten zu lassen. Kommst du zu dem Ergebnis, dass es unwichtiger ist, dann hilf mit, dass ihr es irgendwie über Bord schmeißen könnt, dass ihr es irgendwie hinter euch lassen könnt. Oft geht es dabei ja um irgendwelche überflüssigen Streitereien oder wirklich absolute Randthemen. Ich sage euch, das ist überflüssig, es ist unnötige Kraft- und Ressourcenverschwendung. Lasst es bitte sein, was immer es ist. Stattdessen Stattdessen überlegt euch, wie ihr dieses Erkennungszeichen, diese Liebe untereinander, wie ihr sie stärken könnt, wie ihr sie besser, wie ihr sie aufpolieren könnt, wie ihr sie noch mehr zum Leuchten bringen könnt. Worin wird die Liebe, eure Liebe zueinander, worin wird sie sichtbar? Was fällt einem Besucher eurer Gottesdienste auf? Was ist hier sozusagen spürbar im Raum für einen Besucher? Wie willkommen darf er sich in eurer Mitte fühlen? Wie wohl darf er sich fühlen? Setzt eure Kraft dort ein. Dann werdet ihr diesem Auftrag gerecht. Das ist das Gemeindeleben, das für die Endzeit angesagt ist. Wir brauchen eine Haltung, die Gottes Geist in allen Lebensbereichen, die Gottes Geist in allen Lebensbereichen Raum geben will. Dann nämlich kommen göttlicher Wille, göttlicher Geist und menschliches Tun auf wunderbare Weise zusammen und auch auf sehr wünschenswerte Weise kommen sie zusammen. Wenn wir diesen Blick gewinnen, dann wird die Bibel in ihrer Gesamtheit lebendiges Wort zu einem Begleiter und zu einem Schlüssel für wirklich gelingendes Leben. Und wir können dann alle unsere Straße fröhlich ziehen, gemeinsam auf dieser Straße in die ewige Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott. Sei dabei. Amen.